Krypto ist so ein bisschen der Cheatcode der Jüngeren, um an den Wohlstand zu kommen. Es ist einfach so verrückt, dass 18-Jährige Millionäre werden. Ich habe gesagt, hey, jetzt habe ich das Geld, ich habe es jetzt lang genug mitbeobachtet, ich habe keine Lust mehr, nur mitzubeobachten und habe alles investiert.
Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
Heute zu Gast ist bei mir Kirash Hussainpour, besser bekannt unter dem YouTube-Kanal Hoss. Kirash ist 22 Jahre alt und war bereits mit 18 Jahren Millionär. Das hat er alles mit Krypto geschafft. Wie? Darüber sprechen wir jetzt. Hi Kirash.
Hi Leo, ja, ich freue mich da zu sein.
Ich habe es gerade schon gesagt, mit 18 Jahren wurdest du Millionär. Die meisten mit 18 haben vielleicht ihr Abi gerade gemacht und überlegen überhaupt, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Du bist schon Millionär geworden. Was geht da eigentlich ab mit einem 18-Jährigen?
Also tatsächlich dieses an und für sich Millionär werden, muss ich sagen, habe ich mir damals, als ich noch jünger war und als das noch mehr so ein ungreifbares Ziel war, bedeutsam verändernder vorgestellt. Also ich habe mir vorgestellt, dann, wenn man Millionär ist, dann fühlt man sich jeden Tag besser, und ist es jetzt tatsächlich nicht gewesen. Es gibt einem die Freiheit, es gibt einem die Möglichkeit, sich auf Wichtiges zu konzentrieren oder auch mal abzuschalten, Spaß zu haben und sich auch ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Aber natürlich ist es ein langer Weg, und viele Leute stellen sich ja auch nur so dar, dass sie dann die Gewinne zeigen, aber nicht den Weg dahin. Und das war ein sehr, sehr langer Weg und sehr, sehr steiniger Weg.
Was war so dein Gefühl, als du das zum ersten Mal gesehen hast, okay, mein Depot ist jetzt siebenstellig oder noch mehr?
Es war erstmal ein gutes Gefühl. Es war jetzt leider kein Exit. Kann mir vorstellen, so ein Lottogewinn oder so ein Exit fühlt sich dann in irgendeiner Weise noch mehr euphorisierend an.
Also wo du von 0 auf 100 direkt auf einmal die 10 Millionen auf dem Konto hast.
Genau, das haben ja viele Leute. Es gibt ja auch Leute, die jahrelang an einer Company arbeiten und dann irgendwann exiten für 60 Millionen und dann plötzlich einfach halt 60 Millionen auf dem Konto haben und sich alles ändert. So war es jetzt nicht unbedingt. Es war kein langsamer Prozess, aber es war eben ein langsam steigender Prozess. Aber ja, es war auf jeden Fall ein schöner Moment, da siebenstellig stehen zu haben. Vor allem, wenn man ja jahrelang darauf gearbeitet hat. Und wenn man dann diese siebenstellige Summe da hat, dann denkt man sich, okay, was jetzt? Ja, noch mehr. Ja.
Weißt du noch, wie du das damals gefeiert hast oder was du dir vielleicht zuerst gegönnt hast?
Also ich muss sagen, das waren sehr, sehr turbulente Zeiten. Ich war kaum zu Hause. Wir waren sehr, sehr oft in London. Ich war nicht alleine. Ich hatte 2, 3 Freunde, mit denen ich das alles gemeinsam gemacht habe. Und dadurch, dass der Cashflow so hoch war in diesem kurzen Zeitraum, es handelt sich hierbei um einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten. Ich glaube, Bitcoin ist in diesem Zeitraum von $1,000 auf $19,000 gestiegen. Das sind ja unglaubliche Wachstumsprozente. Und ja, da ist der gesamte Markt super euphorisch und alle verdienen plötzlich Geld. Und das beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, wie diese Situation war. Ich habe mir jetzt nichts Spezifisches gegönnt. Ich habe mir jetzt keinen Sportwagen oder so gekauft oder eine Uhr oder so. Natürlich habe ich mir irgendwann ein Auto geholt.
Was war das für ein Auto?
Mein erstes Auto war ein 488 Spider.
Für die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung von Autos haben, was kann man sich unter dem Auto vorstellen?
Das ist ein Ferrari. Das war damals die Fortsetzung vom 458er. Sehr schwierig zu fahren und als Fahranfänger nicht zu empfehlen. Im Endeffekt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe, dieses Auto als erstes Auto zu fahren, aber ich habe halt dran gelernt.
Wie teuer ist das Auto?
Ich glaube, es liegt so bei 260.000, 300.000, so in dem Nähe.
Ja, ich glaube auch, wenn man mit 18 dann zum ersten Mal wirklich alleine Auto fahren darf, sich direkt einen Ferrari zu kaufen, ist cool, auf jeden Fall. Aber
das ist ja der Traum. Das ist ja irgendwo auch die Motivation irgendwann bestimmt mal gewesen bei jedem. Und den will man sich dann einfach erfüllen. Dann merkt man irgendwann, okay, hey, das ist doch ein bisschen stressiger und irgendwie habe ich doch keine Lust, dass jeder mich anstarrt, wenn ich Auto fahre. Ja, zweiseitiges Schwert, würde ich sagen.
Was hast du heute für ein Auto?
Ich habe jetzt aktuell ein Bentley Continental GT.
Ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall.
Ja, deutlich bequemer und entspannter.
Das ist das Allerwichtigste. Bevor wir jetzt anfangen, würde mich auch interessieren, was deine Eltern eigentlich gedacht haben. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Kind und dann mit 18 wird es schon Millionär. Das ist ja schon eine sehr, sehr krasse Sache. Wie fanden deine Eltern das?
Ja, meine Eltern haben sich sehr gefreut, aber meine Eltern kommen auch so schon aus einer wohlhabenden Familie, sind beide Vollblut-Iraner. Da ist die akademische Bildung sehr, sehr wichtig. Das heißt, mein Vater legt da gar nicht so viel Wert drauf, der will lieber, dass ich was auf dem Kasten habe. Ich hoffe, das konnte ich ihm jetzt mittlerweile, ja, beweisen, dass das auch ohne einen absolvierten Studiengang geht. Aber ja, die haben sich gefreut.
Und du hast ja gerade schon angesprochen, ihr wart in London, turbulente Zeiten damals. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, wenn ich mir vorstelle, mit 18 schon so krasse Erfolge feiern zu können, da muss man ja schon sehr früh angefangen haben mit dieser Kryptowelt. Wie ging es bei dir los?
Ich war schon immer so ein kleiner Nerd. Ich hatte meinen ersten Computer mit 10. Mein Vater, Programmierer, hat auch mir das Ganze sehr, sehr stark näher gebracht, hat mich auch damit konfrontiert, sage ich mal, weil damals war ja sehr, sehr präsent diese World Wide Web Bubble, Google war neu, YouTube war neu und irgendwann hat mir mein Vater, als ich meinen PC schon hatte, gesagt, hier schau mal YouTube, das sind so zwei 20, 30-Jährige, die haben diese Seite gemacht und jetzt sind die Milliardäre. Mach doch auch mal sowas.
Also immer schon motiviert?
Auf jeden Fall, sehr. Also mein Vater hat auf jeden Fall immer schon sehr mich motiviert. Und ich wollte es natürlich auch selber haben. Ich weiß gar nicht, was so meine ersten persönlichen Motivationen waren. Natürlich waren die irgendwie monetär. Mittlerweile ist das, würde ich sagen, gar nicht mehr so. Aber damals war auf jeden Fall alles sehr materialistisch und monetär meine Motivation. Und ich habe mit 10 meinen ersten PC gehabt. Damals hat mir mein Vater nicht so viel erlaubt, ins Internet zu gehen, warum auch immer. Und mit 13 meinte mein Vater, hör auf zu spielen, lerne lieber programmieren. So, und dann hat er mir Internetzugriff gegeben. Und dann hatte ich mir dann versucht, so ein bisschen Programmieren beizubringen. Hab dann auch so Kleinigkeiten programmiert. Irgendwann bin ich auf WordPress gestoßen. Ich war auch immer in so Internetforen unterwegs, Gamingforen. Und hab irgendwann WordPress-Seiten erstellt für Bezahlung.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 12, 13.
Also dein erster Job sozusagen.
Genau, ja. So Taschengeld nebenbei verdienen, andere gehen Zeitungen austragen. Ich habe WordPress-Seiten erstellt. Und es waren jetzt auch keine Seiten für irgendwelche Businesses, sondern in diesen Gaming-Foren für irgendwelche Leute, die dann auch Designs verkauft haben, für denen ich dann für 20 Euro eine WordPress-Seite erstellt habe. Oder 30, 40 Euro höchstens. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass in Deep Web-Foren du für die gleiche Dienstleistung deutlich besser bezahlt wirst.
Was bedeutet Deep Web? Also was hast du da für Seiten dann gemacht?
Also Deep Web an sich ist ja das Dark Web, das nur über den Tor-Browser erreichbar ist mit diesen Onion-Seiten, die alle anonym sind. Und es gab ein Gaming-Forum im Deep Web und auf diesem Gaming-Forum habe ich Seiten erstellt, auch für normale Leute, die dann irgendwelche Skins, also Gegenstände in Spielen einfach nur verkauft haben und eine Seite dafür haben wollten. Und die habe ich dann für statt 40 oder 30 Euro für 80 Euro umgerechnet, aber in Bitcoin verkauft. Und so habe ich dann das erste Mal was von Bitcoin mitgekriegt, dachte auch erstmal nur, hey, das ist einfach nur eine Zahlungsmethode für illegale Güter. Das wird einfach nur von kriminellen Menschen genutzt, damit die nicht nachverfolgbar ist. Mehr habe ich da auch erstmal nicht dahinter gesehen. Habe dann aber dadurch 2013 den ersten richtig großen Preisanstieg von Bitcoin mitbekommen, vor allem, weil das auch in diesen Foren sehr präsent war. Immer und wenn du dann mitbeobachtest, wie das dann plötzlich von $10 auf 100, auf 300 hochgeht und dann wieder runterfällt, denkst du natürlich als 14-Jähriger, hey, hätte ich jetzt das, was ich verdient habe, in Bitcoin gelassen, hätte ich jetzt statt ein paar hundert, ein paar tausend. Oh, da kann man ja Geld mit verdienen. Und deshalb beschäftigt man sich halt eben noch ein bisschen mehr damit und fragt sich, okay, was ist das denn überhaupt?
Aber die Bitcoin von früher, die hast du nicht mehr, oder?
Nee. Jeder, der von sich behauptet, er hätte bei $10 Bitcoin gekauft und bei 10.000 oder 60.000 verkauft, entweder die Bitcoins verloren oder vergessen hat oder lügt. Weil so ein Durchhaltungsvermögen, so einen Multiplikator mitzunehmen, hat, glaube ich, niemand.
Also ich glaube, wenn du irgendwie $10 Bitcoin hattest und dann auf einmal ist 1.000 wert, dann denkt man sich, okay, ich nehme den Gewinn schnell mit und verkaufe das, damit ich das Geld habe. Einfach, weil, wie du gesagt, also warten, bis es dann seine 10.000 erreicht.
Das ist absolut wahnsinnig. Vor allem von 100 oder 10 auf 1.000 sind es ja schon eine Verzehnfachung oder Hundertfachung. Die meisten verkaufen bei einer Verdopplung oder Vervierfachung und nicht bei einer Verzehnfachung.
Ja, das heißt, hättest du damals nicht verkauft, wärst du heute wahrscheinlich... Puh.
Also ich hätte auch auf jeden Fall viel Geld, aber so viel habe ich damals gar nicht in Bitcoin verdient. Ich habe es ja auch alles ausgegeben. Ich habe mir auch dumme Sachen geholt. Oft auch einfach nur Spiele gekauft. Ich glaube, das Einzige, was ich mir irgendwann dann später mit 13, 14, 15 gekauft habe von verdientem Geld, war ein MacBook für 900 Euro oder 1000 Euro. Aber das war das Einzige. Also so viel Geld habe ich da gar nicht verdient.
Und das heißt, wie du gerade gesagt hast, das war so dein erster Bezugspunkt zu Bitcoin und Co., zu den ganzen Kryptowährungen. Da hast du gesehen, okay, da steckt vielleicht Potenzial drin. Wie ging es dann weiter?
Das war, glaube ich, bei mir ein Prozess über die Zeit dann. Ne? Am Anfang verstehst du es natürlich nicht. Am Anfang, es gab keine YouTube-Videos, es gab keine Erklärvideos wie heute. Es gab kaum Webseiten, wo in irgendeiner Weise eine verständliche Erklärung stand, was überhaupt eine Blockchain ist. Ich habe es lange Zeit nicht verstanden. Und irgendwann kam schleichend das Verständnis dafür. Ich würde sagen, aber nicht mit 13, sondern eher so mit 15, 16, wo ich dann wirklich sagen kann, da habe ich verstanden, worum es bei Bitcoin eigentlich geht und wie dieses dezentrale Computersystem funktioniert und warum es auch relevant ist.
Kannst du, weil viele immer noch nicht verstehen, was ist eine Blockchain, was ist eigentlich ein Bitcoin, was sind dezentrale Computersysteme, vielleicht in einfacher Sprache sagen, was das eigentlich alles bedeutet?
Also Bitcoin ist im Grunde genommen eine digitale Währung. Genauso wie deine Euros auf deinem Konto digital sind, ist Bitcoin im Grunde einfach digital. Der Unterschied ist, dass deine Euros auf deinem Konto auf einer zentralisierten Datenbank abgesichert werden. Diese Datenbank liegt auf einem Server einer Bank. Das heißt, die Bank ist als zentralisierter Punkt dafür verantwortlich, dass dein Geld erstens sicher ist, zweitens, dass da genauso viel Geld dir zugeordnet ist, wie du wirklich hast und dass, wenn du Transaktionen machst, diese auch ordentlich ausgeführt werden. Dafür ist die Bank verantwortlich. Beim Bitcoin übernimmt diesen Teil der Datenbank eine sogenannte Blockchain. Eine Blockchain ist im Grunde genommen nichts anderes als eine öffentlich einsehbare Datenbank, bei der jede Transaktion nicht von einem Server durchgeführt wird, sondern von einem System an Computern, das überall auf der Welt verteilt liegt. Das nennt man dann eben die Miner, dezentrales Blockchain-System. So. Das heißt, jede Transaktion, die du machst und wie viel Geld du hast, wird von diesem Computersystem abgesichert, was eben nicht aus einer Partei besteht, sondern aus Tausenden, aus Millionen unterschiedlich liegenden Personen. Dadurch kannst du dir sicher sein, dass du nicht zensiert werden kannst, dass niemand dir dein Geld nehmen kann und dass alles nicht von einer Person bestimmt wird, sondern von einem Algorithmus, von einem mathematisch hinterlegten Code. Alles ist sicher quasi.
Du hast gesagt, okay, du hast mit 14, 15 dann immer mehr verstanden, was das eigentlich soll. Wie ging es dann weiter? Hast du dann angefangen zu investieren oder wie kann man sich das vorstellen?
Am Anfang hatte ich ja kein Geld. Ich habe dann irgendwann mit 16 meinen damaligen YouTube-Kanal aufgemacht. Das war ein Unterhaltungskanal und mit dem war ich sehr, sehr erfolgreich. Das habe ich nebenbei, neben meinem Abi gemacht. Eigentlich war geplant, Abitur beenden und danach Wirtschaftsinformatik studieren und Freunde finden, mit denen man irgendwas gründen kann. Das war eigentlich der Plan. Und mit 16 habe ich dann irgendwann in den Sommerferien einen YouTube-Kanal aufgemacht, der dann plötzlich explodiert ist. Der hatte dann in 6 Monaten 500.000 Abonnenten. Und mit dem habe ich dann das erste Mal wirklich auch Geld verdient. Geld, was man auch investieren kann. Und das ist dann, ja, alles ein sehr fließender Prozess gewesen. Ich habe quasi gesagt, hey, jetzt habe ich das Geld. Ich habe es jetzt lang genug mitbeobachtet. Ich habe keine Lust mehr, nur mitzubeobachten und habe alles investiert. Alles, was ich hatte, habe ich reingesteckt. Ich bin ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen. Und was auch ein sehr, sehr treibender, entscheidender Faktor damals war, ist, dass ich diese Freunde, die ich übers Internet kennengelernt habe, über Skype, die ich auch noch nie persönlich getroffen habe, mit denen wieder in Kontakt getreten bin und sich herausgestellt hat, dass diese auch sehr, sehr kryptoaffin sind und teilweise unfassbar viel Geld erwirtschaftet haben. Mit Traden, mit Investieren in ICOs. Damals waren ICOs sehr, sehr groß. ICOs sind einfach nur Investmentrunden quasi in neue Projekte. Beispielsweise Ethereum war ein ICO. Das heißt, du konntest in einer öffentlichen Investmentrunde Ethereum für einen Bruchteil von Cents kaufen.
Und heute ist es die zweitgrößte Kryptowährung.
Genau.
Bevor wir darüber weitersprechen, du hast gemeint, du hast ja Videos und Content gestellt. Kannst du kurz sagen, was war das für Content?
Auf meinem, den ich mit 16 hatte, das war Unterhaltungskonten, das waren Reaktionen. Ich habe teilweise so Quizzes gemacht für einfach Kinderunterhaltung, ja. Einfach IQ-Tests oder sowas, also einfach nur stumpfe Unterhaltung.
Und wie viel hast du da am Ende verdient? Also wie viel hast du in Krypto dann investiert?
Insgesamt verdient habe, weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich habe in Krypto 40.000 ungefähr investiert damals.
Und das ist sozusagen die Basis, mit der du dann später Millionär
genau.
geworden bist?
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann irgendwie die 40.000 investiert. Das ist auch eine Riesensumme natürlich für einen 16-, 17-Jährigen, überhaupt so eine Summe überhaupt zu haben und dann zu sagen, okay, ich gehe alles auf Krypto.
Genau, ich investiere es und ich hole keine Gucci-Gürtel und so. Das war schon, vor allem wenn du dann mit so viel Materialismus auch umgeben bist, ein bisschen schwierig. Aber ja, ich hatte größere Ziele, ich wollte das Risiko eingehen. Und das war so immer in meinem Kopf und ich dachte dann, okay, all in. Und am Anfang war es nicht gut. Also am Anfang, als ich diese 40.000 investiert habe, habe ich, glaube ich, da ist Bitcoin ein paar Tage später 40% gedippt und das Portfolio war auf einmal die Hälfte wert und ich war ein bisschen verzweifelt, aber hatte dann diese Freunde, mit denen ich dann geschrieben habe, was sich auch herausgestellt hat, dass einer von diesen Freunden, einer der Top-Trader auf der damaligen Plattform BitMEX, das ist eine Hebelplattform gewesen, die damals sehr, sehr groß war, in der Rangliste war. Und der Typ war auch 18 oder so, also wirklich Wahnsinn. Krypto, das sage ich auch immer wieder, Krypto ist so ein bisschen der Cheatcode der Jüngeren, um an Wohlstand zu kommen. Der Ethereum-Gründer war ja auch, ich glaube, er hat mit 17 das Ganze gegründet. Ist ja Wahnsinn, ne, mit 17.
Auf jeden Fall, also da, wenn man sich vorstellt, dass Fondsmanager oder irgendwie, die schon 30 Jahre im Business sind und dann irgendwie Fonds von 50 Millionen verwalten oder irgendwie 150 Millionen, sind dann schon irgendwie die Top-Fondsmanager Frankfurts und dann kommen so 18, 17-Jährige, die dann auf einmal mit Bitcoin dieselbe Summe einfach machen, nachdem sie von der Schule nach Hause gekommen sind.
Ja, das ist absolut verrückt und Wahnsinn. Und ich denke auch, das ist aktuell vor allem ein Zeitpunkt, wo eben dieses Risiko zu Reward, also Risiko zu Gewinnverhältnis einfach so verrückt ist, dass eben 18-jährige Millionäre werden und so. Und Wohlstand freigeschaltet wird für Leute, die eigentlich vorher niemals die Chance hätten, an diesen Wohlstand zu kommen, über diesen schnellen Weg. So.
Hast du vielleicht so ein Buch, wo du sagst, das hat mir am meisten gebracht und das würde ich anderen Leuten empfehlen?
diese Frage, die stelle ich mir auch selber oft, aber ich habe leider kein ein Buch, wo ich sagen würde, das ist das beste Buch. Ich müsste mal selber eins schreiben. Dann könnte ich das empfehlen. Das
ist wahrscheinlich die beste Lösung. Aber vielleicht dann irgendwie ein paar oder irgendwie, wo du sagst, okay, das sind eigentlich ganz gute Bücher.
Ja, so die üblichen Think and Grow Rich und so weiter, also diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, ich würde einfach alle lesen und versuchen, so viel Informationen wie möglich aufzusaugen. Was jetzt Bitcoin angeht, kann ich aber tatsächlich ein Buch nennen. Da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, den Bitcoin-Standard zu lesen. Der Bitcoin-Standard heißt das Buch.
Super, das kommt dann auf jeden Fall auf die Wunschliste. Was mich dann interessieren würde, du hast dann 40.000 All-In gesetzt und wann ging es dann wieder hoch?
Also erstmal habe ich fast die Hälfte verloren. Ich habe natürlich nicht liquidiert. Also es war dann erstmal so ein mentales Ding, drinnen zu bleiben. Es ging dann natürlich wieder höher und höher und höher und irgendwann waren es dann 120.000, ohne viel zu machen erstmal auch. Und dann, wie gesagt, hatte ich ja diesen einen Kontakt, der mich dann quasi so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Und der hat mir wirklich, was mein Marktverständnis und nicht nur Marktverständnis, sondern es geht in den Kryptomärkten oftmals nicht nur um Chartanalyse oder Volumenanalyse oder irgendwelche Indikatoren, sondern um Spieltheorie. Es geht darum, einzuschätzen, welches Ereignis wie den Markt eventuell beeinflussen könnte und das innerhalb des Marktes zu finden oder herauszufinden und richtig zu deuten, ist eigentlich die Kunst des Ganzen. Also so kann man Markttrends vorher erkennen, so kann man potenziell gute Projekte wie ICOs, wir haben ja darüber gesprochen, entlarven, die sich als ein super Investment herausstellen, weil man dann sieht, okay, welches Team ist involviert, wie werden diese Personen eventuell wann wie im Rampenlicht stehen, aber auch was den Bitcoin-Markt angeht, der Bitcoin ist ja 2017 getoppt im Dezember wegen den CME-Futures. Die ersten quasi Futures, echten Futures von Bitcoin sind da gelauncht.
Kannst du erklären, was die Futures sind, was das bedeutet für den Bitcoin-Markt?
Also Futures an sich sind erstmal einfach nur ein Finanzinstrument. Das sind Kontrakte, die gibt es in den traditionellen herkömmlichen Märkten auch. Die können auf jedem Asset sein. Es gibt Gold, Öl oder Aktien-Futures. Das Entscheidende für den Bitcoin war aber damals, dass der Bitcoin 2017 ja in keiner Weise den Stellenwert hatte, wie er jetzt hat und in keiner Weise auch angenommen und akzeptiert wurde von den herkömmlichen Investoren, sondern eher noch immer dieses illegale Geld war. Und was sich eben viele Investoren erhofft haben, ist, dass durch diese CME-Futures die Wall Street auf Bitcoin aufmerksam wird, investiert, das große Geld reinfließt und Bitcoin dann auf 100, 200, 300, 400.000 Dollar geht.
Also das Ziel ist natürlich, dass der Bitcoin dann mehr in den Mainstream wandert, dass die Leute ihn mehr akzeptieren und er nicht so ein Nischenprodukt ist.
Genau, das war die große Hoffnung damals von vielen Investoren. Und in Antizipation des Ganzen ist der Bitcoin eben so parabolisch gestiegen auf 19.500 Dollar. Die aber tiefer in der Materie waren, die wussten, das wird vermutlich das Top sein. Das wird das Ende dieses Bullruns sein. Und das haben wir auch so quasi antizipiert. Wir wussten nicht, wie hoch er gehen wird, aber wir waren uns sehr, sehr sicher, dass es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr hochgehen wird, sondern fallen wird.
Und da habt ihr dann euren Gewinn gemacht?
Genau, da haben wir den größten Teil unseres Gewinns eigentlich gemacht.
Und wie sieht es heute aus? Also du bist jetzt 22 Jahre alt, hast jetzt noch mehr Geld sozusagen mit Kryptowährung erwirtschaftet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie legst du dein Geld gerade an? Nur in Krypto?
Ich bin tatsächlich nur in Krypto investiert. Ich mache mir auch immer wieder Gedanken, hey, soll ich mal doch vielleicht ein paar Immobilien noch zusätzlich kaufen oder nicht?
Aber Aktien oder ETFs oder sowas?
Aktien und ETFs tatsächlich gar nichts. Da sehe ich einfach die Opportunitätskosten zu hoch, dass ich die Rendite im Kryptomarkt deutlich besser und einfacher mache. Und vor allem Kryptomining betreibe ich sehr, sehr viel passiv. Also jetzt nicht bei mir zu Hause, sondern da gibt es eben Anbieter, die das für dich machen und übernehmen in Lagerhäusern in Texas. Und ich glaube, das ist so das beste Investment, das beste sichere Investment, was man aktuell machen kann. Und den Rest meines Geldes, also das gesamte Kapital, was ich habe, investiere ich eigentlich nur.
Du hast auch gerade selber angesprochen, das Thema sichere Investment. Was mich interessieren würde, du sagst, du legst dein ganzes Geld eigentlich nur in Krypto an. Und es ist ja schon auch bekannt, der Bitcoin schwankt ja extrem. Hast du keine Angst vor diesem Risiko?
Nicht wirklich, muss ich an dieser Stelle ehrlicherweise sagen, denn ich investiere ja das größte Teil meines Geldes ausschließlich in Assets, in die ich fundamental glaube. Das heißt, mir machen diese kurzfristigen Schwankungen nicht wirklich was aus. Der andere Teil meines Jobs ist ja, beziehungsweise ich leite ja oder ich führe einen kryptobasierten Private Equity Fonds, bei dem wir zu dritt sind und wir investieren ausschließlich in kryptobasierte Projekte, kürzlich auch sogar ein paar NFTs. Das heißt, wir sind den ganzen Tag am Recherchieren und sind den ganzen Tag quasi am Puls des Marktes. Da fällt es einem natürlich relativ leicht, den Markt gut zu timen, Trends zu analysieren, Trends zu identifizieren, investieren und auch zum richtigen Zeitpunkt, sag ich mal, den größten Teil der Chips vom Markt zu nehmen.
Wie groß ist euer Fonds?
Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, ehrlich gesagt, weil die anderen beiden Co-Partner von mir sind da sehr, sehr privacy.
Aber auf jeden Fall eine gute Zahl von Millionen.
Auf jeden Fall 8 Figures, ja. Aber wie gesagt, es ist nicht nur mein eigenes Geld, wir sind zu dritt. Was jetzt meine privaten Investments angeht, wo ich ehrlicherweise sagen muss, außerhalb meiner Mining-Aktivitäten und meines privaten Halteportfolios, in dem auch teilweise wirklich nur die langweiligsten Assets, sag ich mal, drin sind. Also viele erwarten oder denken ja, dass jemand, der so viel im Markt drin ist, die verrücktesten Coins hält. Das habe ich 2016, 2017 gemacht, habe dran gelernt, dass das meiste, was so einen kleinen Hype hat, auch dann wieder auf Null fällt. Ich halte sehr, sehr viel Bitcoin, ich halte sehr, sehr viel Ethereum, ich halte sehr, sehr viel Solana und Luna. Und das sind eigentlich so die vier Assets, an die ich, bei denen ich am meisten dran glaube, ja.
Warum hast du keine Lust, irgendwie für Rest deines Lebens Urlaub zu machen, Füße hoch, nach Bali ziehen und gute Wetter genießen?
Ich kann es dir nicht sagen, warum mich das nicht einfach zufriedenstellen würde, aber ich glaube, das wäre bei jedem Menschen so. Ich glaube, wenn du Zugriff zu Geld hast und du kannst erstmal machen, was du willst, habe ich ja auch erstmal gemacht, aber das wird irgendwann einfach langweilig. Und vor allem, wenn du jung bist, willst du ja nochmal was machen und nochmal was erreichen. Ich persönlich, ich kann das auch gar nicht so richtig. Mir wird nach einer Woche langweilig. Ich muss immer irgendwas machen, an irgendwas arbeiten und an einem übergeordneten Ziel arbeiten.
Was ist dein übergeordnetes Ziel? Milliardär werden?
Also Milliardär werden wäre cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir als Lebensziel genommen habe, Milliardär zu werden. Da gibt es ja Leute, die sagen dann, hey, ich möchte Milliardär werden, das ist mein Ziel. Das ist bei mir nicht so. Mein Ziel ist eher Altersforschung, ehrlich gesagt. Also ich möchte einfach, wenn der Kryptomarkt, sagen wir mal, so ein bisschen sich zur Ruhe wieder gesetzt hat, wenn genug Kapital da ist, will ich eigentlich meine ganze Zeit und meine ganze Kraft und Arbeit der Langlebigkeitsforschung, sprich nicht 1000 Jahre einfach leben und ein Cyborg sein, sondern gesünder leben, mit 80 gesund sein. Und da will ich dann eigentlich meine ganze Kraft, mein ganzes Geld reinstecken.
Wenn wir wieder kurz über Bitcoin sprechen, kurze Einschätzung, was denkst du, wie geht der Bitcoin weiter, der Kurs?
Also makro, sprich langfristig, sieht alles unfassbar bullish aus, das heißt sehr, sehr positiv. Ein sehr, sehr relevanter Faktor, den ich auch auf meinem YouTube-Kanal thematisiert habe in einem separaten Video, ist, dass meiner Meinung nach wir uns in einem Phasenwechsel befinden aktuell beim Bitcoin. Das heißt, die Asset-Klasse Bitcoin ist am Reifen. Denn die ersten 10 Jahre, die Bitcoin existiert hat, haben wir immer wieder erkennen können, dass größtenteils die Investoren, die große Mengen von Bitcoin haben, diese immer tendenziell verkauft haben. Was sich aber jetzt geändert hat seit ungefähr 2020 ist, dass diese großen Entitäten, diese sogenannten Wale, am Akkumulieren sind.
Also sie halten die Bitcoins und verkaufen sie nicht.
Sie verkaufen sie nicht.
Weil sie sozusagen dran glauben, dass der Preis noch weiter steigen wird.
Genau, sie akkumulieren und das merken wir auch immer mehr im Markt. Ende 2020 kommt Elon Musk plötzlich rein und Jack Dorsey und Michael Saylor und all diese bekannten Gesichter, die jetzt plötzlich alle Bitcoin-Investoren sind und Banken, die jetzt auch plötzlich sagen, wir kaufen Bitcoins. Natürlich, was so die kurzfristigen Bewegungen angeht, viel Volatilität, viel Auf und Ab. Teilweise auch Market Maker, die den Kurs hin und her drücken. Aber langfristig wird Bitcoin meiner Meinung nach auf jeden Fall über 100.000, 200, 300, wahrscheinlich auch über Millionen erreichen.
Also würdest du auf jeden Fall jungen Anlegern oder generell allen Anlegern und Anlegern empfehlen, Bitcoin zu kaufen, zu investieren?
Wenn du keine großen Verbindlichkeiten hast, noch jung bist, eventuell auch gar nicht so viel Geld hast und Zeit hast, dann würde ich dir empfehlen, solltest du alles, was du an Zeit und Energie hast außerhalb deines normalen Lebens, in diesen Sektor investieren. Das machen diese ganzen Milliardäre. Jack Dorsey, der CEO von Twitter, hört nicht umsonst bei Twitter auf, sondern macht das, weil er da eine Zukunft drin sieht. Und das ist unabstreitbar der Sektor, in dem die meiste Zukunft und auch das potenziell meiste Geld zu holen geht.
Ich habe einen kleinen Bitcoin. Für einen ganzen reicht es noch nicht, aber man muss ja irgendwo anfangen.
Das ist auch übrigens ein Aberglaube. Ihr müsst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Ihr könnt auch einen ganz, ganz kleinen Teil von Bitcoin kaufen und das ist auch besser als gar keinen Bitcoin zu haben.
Vielen Dank, Kirash, für das Gespräch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja, sehr. Dankeschön.
Das war Money Mindset, der Finanzpodcast von Business Insider. Wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht mehr warten könnt, folgt Money Mindset gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.